Und damit moin beim Späti-Schnack. Und neben mir sitzt wie immer mein wunderbarer Kollege Felix Radfelder.
Moin.
Und heute reden wir über das Thema Scouting, was ja in den letzten, nicht nur in den letzten Jahren, aber ich glaube in den letzten Jahrzehnten, einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Jeder Verein hat eine riesen Scouting-Abteilung, ob die nun so ein bisschen ausgelagert ist oder quasi richtig im Verein angeschlossen ist, das sei erstmal dahingestellt. Und auch quasi private Scouting-Abteilungen gibt es ja oder Scouting-Firmen, ja, die quasi Leuten oder Vereinen Spieler anbieten.
Und ich glaube, vor allem ist es eine extrem große Veränderung gewesen. Also es war schon immer wichtig, aber die Art und Weise, wie jetzt gescoutet wird im Vergleich zu früher, die hat sich, glaube ich, einfach doll verändert.
Ja. Was ich zum Beispiel sagen kann, ist, ist ja der Begriff Auffrischungsrate. Hast du das schon mal gehört?
Noch nie.
Ich
hole uns gerade mal zwei Bier für die Auffrischungsrate.
Ja, sehr gut. Auffrischungsraten sind bei Jugendmannschaften, da geht es ja dann los, U8, U9, U10, da werden Spieler gescoutet. Ne? Die ersten kommen dann so quasi zu einem großen Verein und dann heißt es plötzlich, ja, okay, du bist jetzt Spieler dieser Mannschaft, aber Aufführungsraten werden jedes Jahr, also unter Aufführungsrate versteht man, dass jedes Jahr 20% ungefähr im Schnitt werden in der Jugendmannschaft ausgetauscht. So, und das bedeutet im Umkehrschluss, je früher du in ein Internat kommst oder in
Nachwuchsleistungszentrum, ja.
Genau, NLZ, umso unwahrscheinlicher ist es, dass du Profi wirst, weil dein Team immer jedes Jahr zu 20% ausgetauscht wird. Das heißt, ganz viele neue Spieler werden gescoutet, kommen nach und 20% werden ausgetauscht. Das heißt, bis zur U19 ist theoretischerweise einmal die komplette Mannschaft ausgetauscht. Um sich da durchzusetzen, muss natürlich richtig gut sein.
Das stimmt.
Und vor allen Dingen ist ja Scouting immer, man sucht so nach Versprechen. Ne? Ja. Also das ist ja, wenn ich einen U10-Spieler scoute, dann kann er in dem Alter richtig gut sein, aber
bringt noch nicht so viel.
Ob er mit 18 Jahren noch so gut ist, keine Ahnung, oder schon gar mit 25.
Nee, vor allem, weil ja auch Verletzungen etc. dazukommen. Und ich glaube, das Nachwuchs-Scouting unterscheidet sich auch nochmal ganz anders zu diesem Profi-Scouting im Herren- oder im Frauenbereich, weil man sagen muss, dass die Art, wie Daten verfügbar sind inzwischen einfach ab den Profibereichen oder vielleicht auch schon ab der A-Jugend extrem hoch ist, die ganzen Statistiken. Ich glaube, Sven Missent hat das mal erzählt, wie die damals Sascha Kalajdzic gescoutet haben und zum VfB Stuttgart geholt haben und sich gar keine Spiele von ihm angeguckt haben am Anfang, um auf ihn zu kommen, sondern sie haben tatsächlich einfach nur in ihr Datenset Parameter eingegeben, die sie brauchen. Irgendwie. Ja. Bei ihm ging es irgendwie darum, viele Kontakte mit dem ersten Kontakt weitergeleitet im gegnerischen 16er und solche Sachen und haben sich da quasi einen imaginären Stürmer gebaut und geguckt, ob es den auf dem Markt gibt und haben
haben
mehreren 20 Millionen quasi weiterverkauft, aber haben nur die Daten genutzt, erstmal um überhaupt den Spieler zu finden und dann ins weitere tiefe Scouting einzugreifen.
Aber das ist ja super interessant, weil da ist es ja so, dass man dann quasi, man hat ein System und man weiß, man braucht für dieses System folgende Spielertypen. Das heißt, wir schauen nach Spielertypen, die in unser System reinpassen. Andererseits ist es ja auch ganz oft so, man hat ein Spielermaterial und man kann einen guten Spieler verpflichten und dann guckt man, wie er dann ins System, man baut das System so, dass er dann da reinpasst.
Ja.
Das ist ja auch, also sind ja quasi zwei verschiedene Ansätze.
Das stimmt. Also, und zwei Ansätze, die sich aber trotzdem grundlegend, glaube ich, unterscheiden von vor 30, 40, meinetwegen auch noch vor 20 Jahren, sind einfach Scouting Abteilung ganz anders aufgestellt gewesen und es ging einfach ganz viel über ganz simple Empfehlungen. Dass ein Scout oder.
Ich glaube, das ist auch heute auch gar nicht so unwahrscheinlich.
Aber wenn man sich das mal so anguckt, Sportdirektoren neigen schon gerade so in der zweiten Liga, ist es ganz oft so, sieht man schon, dass viele Spieler dann einfach mal so eine Schnittmenge hatten, da waren wir mal ein halbes Jahr bei dem Verein zusammen, dann bei dem. Und dann kennt man sich halt Berater. Also die Berater kennen einen auch. Und ich glaube, dieses Berater-Game ist im Scouting auch immer noch eine echt große Rolle, dass Berater einfach mal Spieler anbieten. Und dann werden sie daraufhin von den Vereinen auch erst gescoutet. Und so, okay, der wäre verfügbar. Gucken wir uns mal an, ob der uns weiterhelfen könnte.
Ja, und vor allem, da werden auch so, wird dann plötzlich so nach aktuellen Trends geguckt. Also zum Beispiel, wer war 2004, 2005 ein großer Stürmer? Jan Koller, ja. So, war so einer der Bundesligaspieler, die, also schon ein bisschen eher, aber dann so, war schon zu seiner Peakzeit. Und dann hat man zum Beispiel in Dresden sich so gedacht, okay, Jan Koller, der ist 2,2 Meter groß, der wiegt 100 Kilo. Da hatten wir auch einen Spieler, da hätten wir einen, das ist der nächste Jan Koller, der ist Tomislav Stanic, wollen wir den verpflichten? Ja, machen wir super, für einen guten Preis, okay, perfekt, jetzt haben wir Jan Koller. Nur einen Fehler haben sie gemacht, der konnte nicht Fußball spielen. Da konnte er gar nicht Fußball. Den haben sie auch nie irgendwo mal vorher, also da gab es doch nicht diese ganzen online abrufbaren Portale, wo man eben zig Videos über jemanden gesehen hat. Der hatte in seinem Verein da, ich glaube Inter Zaprešić oder so kam er her. Da hat er ja ganz gute Werte, aber gut, war nicht zweitligatauglich. Er hat ein Tor gemacht, weiß ich nicht, gegen Braunschweig, aber...
Aber Stichwort Größe, das ist Jörg Schmadtke mal passiert bei Hannover, das ist gar nicht so lange her, das war schon in den 10er Jahren. Da haben sie Franca aus Brasilien geholt, ein Innenverteidiger mit, wie er selber gesagt hat, Gardemaß von 1,89 Meter, ist angekommen in Hannover und stellte sich heraus, der Mann ist nur 1,82 Meter, also 7 Zentimeter kleiner als gedacht, was bei einem Innenverteidiger, der geholt worden ist wegen angeblich robust, kopfballstark etc., schon einen riesen Unterschied macht. Er hat sich auch dann nicht durchgesetzt, aber... Dieses Video, ich glaube, es gab einfach nicht so viel Videomaterial, dass die Leute, dass man sofort auf den Videos hätte erahnen können und auch wahrscheinlich nicht in so guter Qualität. Der ist nicht 1,90, der ist deutlich kleiner als seine Gegenspieler zum Beispiel.
Ich meine, wer schon mal auf Datingportalen unterwegs war, der wird feststellen, Wirklichkeit und quasi das, was man vorne hinschreibt, kann schon mal ein bisschen auseinandergehen.
Und das Gleiche ist auch passiert beim 1. FC Köln, das ist aber schon ewig her. 1965 sind die Cevinac-Zwillingsbrüder, war der eine Bruder eingeladen zum Probetraining beim 1. FC Köln und er hat seinen deutlich talentierteren Zwillingsbruder hingeschickt, der das Probetraining gemacht und danach hat sein Bruder den Vertrag unterschrieben, hat nur 3 Bundesligaspiele gemacht, weil er viel, viel schlechter war. Ich glaube, sowas ist heute einfach nicht mehr denkbar.
Ich frage mich immer, wie lange das, also ab wann es dem Trainer so langsam dämmert, dass das nicht der Spieler ist. Ne? Also ist man so im Training und dann so... Also der kann jetzt gar keinen Ball stoppen. Er hat einen schlechten Tag. So, Tag 1, nee, der hat einen schlechten Tag. Muss ich erstmal thematisieren. Ne?
Schlechte Woche, schlechter Monat.
Ja, und dann irgendwann ist so, also ich glaube, der ist es nicht.
Natürlich bei Zwillingsbrüdern auch nicht sofort und überhaupt.
Ja, oder der hat eben im Probetraining einen sehr guten Tag gehabt. Gibt's ja auch.
Das kann sein, ja. Ich meine, manchmal wächst man über sich hinaus, das Adrenalin.
Ja, aber ja, würdest du sagen, dass das Scouting aktuell überhand nimmt, aber dass zu sehr auf so Parameter geguckt wird und nicht mehr quasi zu, also natürlich ist aktuell auch Charakter und so, das ist schon auch bei großen Vereinen irgendwie wichtig, dass man auch, zum Beispiel in Dresden ist es so, dass man guckt, dass sie sich gut mit dem Verein identifizieren können, dass sie auch langfristig irgendwie was in die Mannschaft hineintragen, auch menschlich und nicht nur quasi gute Fußballer sind. Wie würdest du da die Wertschätzung legen oder den Wert drauf legen?
Kommt es einfach so. Ich habe fast das Gefühl, es läuft in sehr strikten Phasen ab. Es wird erst knallhart fußballerisch geguckt, verstärkt er uns, ja, nein. Und dann, oder wird angeboten irgendwie. Und dann im zweiten Schritt wird es, glaube ich, schon überprüft. Weil du sitzt ja dann doch mit den Spielern zusammen in den Verhandlungen und du merkst, welche Forderungen werden da gestellt etc. Und man hört ja einfach weiterhin von so vielen Verhandlungen, die platzen aufgrund irgendwelcher Inhalte bei Vertragsgesprächen. Das ist, glaube ich, dann oft auf sowas zurückzuführen, weil die werden nicht mitten in den Vertragsgesprächen festgestellt haben, das ist gar nicht der Spielertyp, den wir wollen.
Ja, und vor allen Dingen, was auch durch diesen, sag mal, größeren Stellenwert von Scouting sich aktuell abzeichnet, ist, dass Leute, die in Scouting-Abteilungen gearbeitet haben, auch jetzt plötzlich größere Rollen in den Vereinen übernehmen. Ja. Ne? Also zum Beispiel Sven Mislintat ist ja das beste Beispiel. Du hast jemanden, der vorher, sag mal, relativ ausschließlich fürs Scouting.
Nur Scout war, genau.
Nur Scout war. Und jetzt aber plötzlich im Verein dann auch wirklich Managerrollen übernimmt.
Weil Mislintat ja zum Beispiel auch die Jugendmannschaft mit einem ähnlichen Spielsystem irgendwie formieren möchte und auch da dann schon ein anderes Scouting an den Tag legt. Ben Manga von Eintracht Frankfurt ist auch zum FC Watford, meine ich, gewechselt. Ich glaube, da gibt es ganz viele dieser Fälle, wo das immer wichtiger geworden ist. Gleichzeitig gibt es immer noch sehr spannend auch Ex-Profis, die sehr viel scouten. Also in allen Profi-Scouting-Abteilungen in den ersten 2, 3 Ligen hast du auch immer noch irgendwelche Ex-Spieler sitzen. Also solche Spieler wie Daniel Bayer, der gerade von Augsburg, glaube ich, zu den Bayern gewechselt ist im Sommer. Also trotzdem, das scheint es auch einen Mix zu geben aus reinen Analysten und dann auch Leuten, die das Spiel selber gespielt haben und nochmal vielleicht ein anderes Gefühl mit reinbringen.
Genau, ich glaube, das Problem für Vereine ist natürlich auch, kriegst du von außen jemanden reingetragen, der quasi privat, also eine Scouting-Firma oder sagen wir mal eine Beraterfirma, die schon früh gute Spieler quasi unter Vertrag haben will die natürlich quasi auch an den Mann bringen, sage ich jetzt mal. Und dann musst du quasi als selber nochmal nachprüfen, ist der denn wirklich gut oder vertraue ich jetzt blind dieser Beraterfirma? Ich glaube, das war so gerade frühe 2000er, Ende 90er, da wurde sehr oft blind vertraut. Mhm. Und deswegen hatte man ganz oft, hat man so ein bisschen in die Röhre geschaut, wenn man dann plötzlich gesehen hat, wie gut der Spieler wirklich ist. Aber ich glaube, das ist einfach so, die Vereine wollen sich einfach absichern mittlerweile, dass sie nicht mehr da quasi übers Ohr gehauen werden.
Und das ist ja auch gerade aus wirtschaftlicher Sicht durchaus vernünftig. Trotzdem, ein Fall, der mir noch eingefallen ist, ist Rafael Nadal. der wohnt ja auf Mallorca und der zum Beispiel aber einfach ganz simpel damals Florentino Perez angerufen und gesagt, Marco Asensio, den müsst ihr verpflichten. Haben sie dann auch. Aber auch die werden ihn danach noch vernünftig gescoutet haben und geguckt haben.
Glaube ich auch.
Aber trotzdem gibt's, und das sind ja eigentlich dann immer auch ganz schöne Geschichten, wenn durch solche Zufälle, der hat einfach zugeguckt, weil er auch da wohnt und Fan ist, dann einem Spieler zu so einem Wechsel verhilft, der vielleicht sonst unterm Radar gelaufen wäre.
Ja, das habe ich tatsächlich immer früher gemacht, als ich noch in den Stadien quasi gearbeitet habe. Da habe ich immer auf die Akkreditierungsliste geschaut, weil die Scouts waren immer auch auf der Akkreditierungsliste. Habe ich immer geguckt, wer da so mit draufsteht. Hast du gesehen, von Stuttgart ist einer da. Oder bei einem war Giovanni Elber, der ist, glaube ich, gar kein Scout. Der ist eher so Botschafter des Vereins. Ja. Also, der hat sich auch mal mit draufschreiben lassen. Und dann hat er gesagt, ja, ich gucke mir da wahrscheinlich mal einen an. Und dann habe ich immer so geguckt, okay, wer ist hier und wen könnten die beobachten? Manchmal hat man auch mit denen auch mal sprechen können. Und das war immer ganz interessant. Wenn ihr Pro- oder Contra-Scouting, ich glaube, das kann man immer, es ist einfach eine Sache, die mittlerweile gesetzt ist, aber die Entwicklung ist ja schon relativ interessant. Wenn ihr da eine andere Meinung dazu habt, dann schreibt uns das gern. Ach, und übrigens, falls ihr das Ganze bei Spotify hört oder bei anderen Podcast-Portalen, dann schreibt uns auch gerne Bewertung oder abonniert diesen Podcast und hört gern bei der nächsten Folge wieder rein. Vielen Dank, tschüss, macht's gut.
Ciao.